Ja, herzlich willkommen zurück auf Bühne 3 am dritten Tag der Foskes-Konferenz 2021. Ja, Spektralbibliotheken sind geeignet, um Satellitenbilder auszuwerten und wie man diese Spektralbibliotheken in QGIS erstellen kann und visualisieren kann. Das stellt uns jetzt Benjamin Jakimow vor. Und zwar stellt er uns genau das QGIS-Plugin NMAP-Box vor.
Guten Tag, ich bin Benjamin Jakimow von der Humboldt-Universität zu Berlin und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie man in QGIS mit der NMAP-Box sich Spektralbibliotheken zunutze machen kann. Ja, was sind Spektralbibliotheken? Spektralbibliotheken beschreiben Spektralprofile. Und ja, Spektralprofile, wie sieht sowas aus? Das sehen wir hier auf dieser Abbildung. Dort haben wir ja einmal das elektromagnetische Spektrum des Lichtes abgebildet, vom Bereich des sichtbaren Lichtes über das Nahinfrarot bis zum kurzwelligen Infrarot. Und wir erkennen hier die Spektralprofile von einmal Wasser, Vegetation und zwei Mineralien und sehen, dass sich die Reflexion des Lichtes da doch deutlich unterscheidet zwischen diesen Materialien. Wasser ist bekannt, dass es halt noch, also generell sehr wenig nur reflektiert vom Licht und wenn dann noch eher im sichtbaren Licht, ist also insgesamt ein starker Absorber. Im Vergleich dazu haben wir schon mehr Reflexion bei Vegetation. Hier sehen wir zum Beispiel im sichtbaren Licht dieser kleine Huckel. Das ist eine stärkere Reflexion im Bereich des Grüns, des sichtbaren Grüns. Und der Grund dafür, dass wir persönlich als Menschen Vegetation immer als oftmals als grün wahrnehmen. Ja, und hier die beiden Mineralien, Kalzite, Kaolinite, allgemein bekannt als starke Reflektoren im Vergleich zu Vegetation oder Wasser. Gut. Wir können also anhand dieser Spektralprofile auf die Oberflächen rückschließen, die dort eben Licht reflektiert haben. Und deswegen spricht man auch eben von spektralen Fingerabdrücken, die typisch sind für verschiedene Oberflächen. Ja, wo kommen die eigentlich her, diese Spektralprofile? Die werden gemessen durch Spektrometer. Und das kann man im Labor machen. Da hat man dann eine künstliche Lichtquelle, einen Gegenstand, den man spektral vermessen möchte. Hier ein Haufen von grünen Blättern. Und dann wird der Teil des Lichtes, der in diese Richtung hier oben hingeht, der wird dann über ein Glasfaserkabel in den Sensor geleitet, dort nach Wellenlänge aufgesplittet und letztendlich das Spektralprofil im Rechner dann gespeichert. Und das können wir natürlich alles auch in einen Rucksack packen, mit Akkus versehen und dann tragen wir unser Feldspektrometer in der Umgebung und können vor Ort unter Sonnenlichtbedingungen auch dort die Reflexion messen, wie das hier der Dr. Marcel Schwieder macht. Wenn man jetzt nicht so ein Spektrometer hat, dann bekommt man Spektralprofile auch aus Spektralbibliotheken, die öffentlich zugänglich sind. Hier drei Beispiele. Eins zum Beispiel die Specio, die wird von der Uni Zürich angeboten. Das sind Webseiten, wo man nach bestimmten Kriterien filtern kann und dann Spektralprofile angeboten bekommt mit verschiedenen Metadaten, wie die aufgenommen wurden. Hier zum Beispiel Spektren, die über einem Schneefeld gemessen wurden mit der Hilfe eines Goniometers. Das ist dieser Bogen, da kann man genau einstellen, aus welchem Winkel gemessen werden soll. Und das ist dann für Forschungsfragen sehr interessant. Dann kann man diese Profile herunterladen, kriegt dann eine Textdatei mit den Metadaten und hier letztendlich für die einzelnen Wellenlängen in Nanometer den Reflexionswert. Und man kann Spektralprofile natürlich auch simulieren. Hier ein Beispiel aus der NMAP-Box. Das ist ein Tool, geschrieben von Martin Danner und Matthias Wocher von der LMU München. Dort kann man sich genau angucken, wie am Beispiel von Blattreflexionen eben sich das Spektralprofil ändert, wenn wir bestimmte biophysikalische Parameter ändern, in dem Fall zum Beispiel den Wassergehalt und worauf sich das auswirkt im jeweiligen Reflexionsspektrum. Sehr interessantes Tool. Nochmal zurück zu Marcel, der da im Feld misst. Der hat also sein Spektrometer, nimmt genau für einen Punkt ein Spektrum auf und jetzt stellen wir uns vor, wir haben mehrere Spektrometer, können die alle in einer Reihe aufstellen, können also zeitgleich mehrere Spektralprofile einmessen und gehen damit jetzt immer eine Reihe vorwärts, messen die nächste Reihe ein und so weiter und so weiter. Oder vielleicht haben wir auch noch mehr Spektrometer zur Verfügung und können die alle in einer Art Gitter, in einem Raster anordnen. Und Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Das ist dann das, was wir allgemein eben als Rasterbilder einer Digitalkamera zum Beispiel kennen. Wir haben also x Spalten, y Zeilen, und das ist halt die Anzahl der Pixel eines Bildes, und für jedes Pixel haben wir also ein Spektralprofil gemessen. Diese Draufsicht auf Satellitenbildern, die ist ja jedem wahrscheinlich bekannt, und wir können das jetzt aber auch in der Mbox, können wir das um eine Dimension erweitern und in der Z-Dimension zum Beispiel die verschiedenen Spektralkanäle antragen. Das ist ein Beispieldatensatz einer simulierten MMAP-Szene, die ist so auch in der MMAP-Box verfügbar. Das heißt, das kann man dann selber mal sich so darstellen lassen. Genau, MMAP. Der Begriff tauchte jetzt schon mehrfach auf. MMAP ist eine Satellitenmission. Der Satellit soll im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, soll der dann ins All gehen und Daten liefern mit einer, Satellitenbilder liefern mit einer räumlichen Auflösung von 30 Metern. Damit ist er vergleichbar mit den Landsat-Satelliten, die auch eine 30 Meter Auflösung haben. Allerdings haben die nur, die haben 8 Kanäle in diesem Bereich des Lichtes, der uns interessiert, also vom sichtbaren bis zum kurzwelligen Infrarot. Und MMAP hat im Vergleich dazu 242 Kanäle. Und aufgrund dieser Vielzahl von spektralen Bändern unterscheidet man solche Spektralsensoren auch in multispektrale Sensoren und hyperspektrale Sensoren. Die Grenze zieht man da ungefähr bei 20 Bändern. Also alles, was weniger als 20 Bänder hat, aber mehr als ein, wird als multispektral bezeichnet. Was darüber hinausgeht, ist hyperspektral. Die MMAP-Daten sollen dann frei verfügbar gemacht werden, so wie man das von Sentinel und Landsat bereits kennt. Aber stellt sich natürlich die Frage, was macht man denn mit dieser ganzen Information, die in diesen 242 Bändern vorliegt? Und deswegen ist im Rahmen dieser MMAP-Mission ein Projekt die Entwicklung der MMAP-Box. Die wird von uns an der Humboldt-Uni und an der Uni Greifswald programmiert und hat das Ziel, eben diese Nutzung der Hyperspektraldaten zu erleichtern. Deswegen machen wir das als QGIS-Plugin, also nutzen eine Plattform, die schon viele kennen, die zudem Open Source ist, so dass halt die Anwendung nochmals erleichtert wird. Wir programmieren das in Python natürlich, wird als, unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht und versuchen das auch bestmöglichst zu dokumentieren. Einmal Read the Docs, Webseiten und so weiter, aber es gibt im Rahmen dieser Hyper-Edu-Initiative hier, von der ich auch schon viele meiner Grafiken übernommen habe. Dort werden eben Tutorials und weitere Anleitungen bereitgestellt, die sich nicht nur mit der MMAP-Box beschäftigen, sondern allgemein mit der Thematik, was sind Hyperspektraldaten, was können wir damit anfangen. Und neben unseren eigenen Entwicklungen werden auch ganz viele Beiträge für die MMAP-Box direkt durch andere Forschungsgruppen aus diesem MMAP-Kontext programmiert und wo die dann gezielt halt für ihre eigenen Anwendungen aus dem Bereich Geologie, aus der Landwirtschaft oder eben aus der Gewässerfernerkundung ihre eigenen Applikationen da beisteuern. Ja, jetzt habe ich genug von der MMAP-Box erzählt, jetzt zeige ich dir auch mal. Ich habe jetzt mein QGIS gestartet, das ist die Version 3.18, die aktuelle. Die habe ich über Anaconda installiert und wenn ich nun auch die MMAP-Box nutzen möchte, dann geht das über den QGIS Plugin Installer. Dort kann man sie installieren, habe ich bereits getan, ich aktiviere sie jetzt einfach und was erkennen wir da? Hier kommt ein Button hinzu, über den kann man die MMAP-Box starten und aber sie erweitert QGIS auch in verschiedenen anderen Bereichen, zum Beispiel im QGIS Processing Framework, wo die MMAP-Box verschiedenste Algorithmen hinzufügt. Sehr interessant, zum Beispiel aus dem Bereich Machine Learning. Gut, jetzt starte ich die MMAP-Box. Dann öffnet sich ein zweites Fenster und das kann man zum Beispiel nutzen, um die MMAP-Box parallel zu QGIS auf einem zweiten Monitor zu betreiben. Und hier laden wir jetzt einfach die Testdatensätze, die mit der MMAP-Box mitkommen, einfach rein. Es öffnet sich ein Kartenfenster und da drin finden wir verschiedene Datensätze. Welche das sind, sieht man hier in diesem Layer Tree Panel. Das ist alles so ähnlich wie in QGIS, nur dass man eben nicht nur eine Karte haben kann, sondern wir könnten uns auch eine zweite öffnen. Die können wir dann auch beliebig nebeneinander positionieren und zum Beispiel zwischen diesen Kartenfenstern Datensätze hin und her schieben. So, jetzt haben wir hier verschiedene Vektordaten, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und zwei Rasterdatensätze. Es gibt einen räumlich höher aufgelösten, den nennen wir Hi-Res. So, den habe ich jetzt einfach mal in das rechte Kartenfenster gezogen und dann gibt es einen simulierten MMAP-Datensatz. Das ist der im linken Fenster. Wir können die Karten deswegen auch umbenennen. Den nehmen wir jetzt, die linke Karte nennen wir MMAP. So, und die rechte Number Hi-Res. Okay. Und worin unterscheiden die sich, diese beiden Datensätze? Das sehen wir zum Beispiel hier in dem Data Source Panel, wo die MMAP-Box grundsätzliche Informationen über die hier bekannten Datensätze anzeigt. Der MMAP-Datensatz hat halt 177 Kanäle und der Hi-Res-Datensatz hat nur 3. Und zwar das, ja, die Kanäle im sichtbaren Licht. Gut. Und jetzt können wir die eigentlich unabhängig voneinander nutzen, diese Kartendarstellung. Wir können die aber auch miteinander verlinken, und zwar, dass die auf den gleichen, immer den gleichen Maßstab anzeigen und auch den gleichen räumlichen Ausschnitt. Und so können wir halt parallel mit diesen Karten navigieren und Pixel miteinander vergleichen. Wenn wir uns jetzt von so einem Rasterbild das Spektralprofil anschauen wollen, müssen wir einfach bloß hier dieses Map-Tool aktivieren, um für eine bestimmte Location, für einen bestimmten Ort Informationen zu erhalten und dieses das Sammeln von Spektralprofilen. Und jetzt klicke ich einfach mal in das MMAP-Box rein und was sehen wir da? Es öffnet sich eine neue Datenansicht, eine neue Data View, nämlich eine Spektralbibliothek, genau. Und da werden jetzt automatisch die Spektralprofile angezeigt von den Pixeln, auf die wir raufklicken, in dem Fall MMAP. Wenn man das bei dem Drei-Kanal-Bild machen, kriegen wir eben auch nur 3 Datenpunkte zurück als Profil. Und über dieses Panel hier unten links kann man dann entscheiden, von welcher Rasterdatenquelle jetzt eigentlich für die jeweilige Position das Profil gesammelt werden soll. Uns interessiert heute mal, wo es ändert. Das Drei-Kanal-Bild eigentlich nicht mehr. Das nehmen wir aber hier zum Navigieren. Dafür ist es ganz nützlich. Und jetzt ja, kann ich halt dieses räumlich hoch aufgelöste Bild gut nutzen, um zu navigieren. Könnte mir da auch ein OpenStreetMap-Layer reinlegen, um zu verstehen, was sehe ich denn da eigentlich alles für Oberflächen, und sammle aber meine Spektralprofile aus dem MMAP-Bild. Wie ja, sammeln? Also bis jetzt werden sie bloß angezeigt, wenn ich da ein Profil behalten möchte, zum Beispiel, weil ich jetzt erstmal Vegetationsspektren sammeln möchte, dann klicke ich hier auf Plus und suche mir das nächste. Okay, wenn ich auch das ich dann behalten will, klicke ich wieder hier drauf. Und das kann man auch automatisieren. Das heißt, grundsätzlich, wenn man auf eine Oberfläche klickt, das Profil in die Spectral Library reingeschrieben wird, in diese hier, dann kann man relativ schnell sich Spektren sammeln. Gut. Ich mache die MMAP-Box jetzt endlich mal ganz groß auf dem Bildschirm. So. Ja, und jetzt hatte ich ins Abstract geschrieben, dass wir auch zeigen, wie man so eine Spectral Library nutzen kann, um ein Rasterbild zu klassifizieren. Wir machen das jetzt mal anhand dieser MMAP-Szene und wollen eine ganz einfache Klassifikation machen, und zwar einfach hier die Pixel danach unterscheiden, ob sie Vegetation sind oder nicht. Dazu sammle ich jetzt mal schnell weitere Vegetationsspektren. Ja, hier in Baumbeständen, aber eben auch auf Feldern. Ja, man kann schön erkennen, wie die sich dann doch irgendwie alle unterscheiden voneinander. Trockene Vegetation. Und ja, hier auch noch welche aus der Kleingartenanlage. So, und ja. Und die müssen wir jetzt mit einem Klassifikationswert versehen, die wir dann im Rasterbild auftaucht. Wie machen wir das? Ja, wir fügen hier einfach in die Spectral Library noch eine weitere Informationsspalte hinzu. Diese Spectral Libraries, das sind technisch gesehen sind das Kugelsvektor-Layer. Das heißt, genauso können die gehandhabt werden. Wir können die uns auch als in der Karte anzeigen lassen. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel immer dort einen Punkt, wo ich mir ein Spektralprofil geholt habe. So. Und hier taucht die dann auch im Layer-Tree auf. Und da können wir dann auch sagen, dass die halt unterschiedlich, ja, dass die halt unterschiedlich dargestellt werden sollen. Ich füge jetzt hier aber erstmal eine neue Spalte hinzu. Die nenne ich Klasse, Class, genau, Integerwert, und da kriegen meine Vegetationsspektren den Wert 1 zugewiesen. 1 steht für Vegetation. Update Select und so. Und jetzt sammle ich weiter, und zwar nicht Vegetationsspektren, wie zum Beispiel hier diese Dachoberflächen, Profile von der Stadtautobahn, rote Ziegeldächer. Weitere Dächer, Eisenbahnstrecke, genau, steht auch keine Vegetation. In der praktischen Anwendung würde man sich dafür natürlich viel mehr Zeit lassen, hier Asphaltflächen genauer unterscheiden zu können. Und nicht vergessen, Wasser ist natürlich auch keine Vegetation. Gut. Ja, das soll es fürs Erste auch erstmal reichen. Und den geben wir jetzt den Wert, Zahlenwert Nummer 2. Speichern das Ganze ab, gehen aus dem Editiermodus raus und wir können jetzt, ich sagte ja, also wenn das ein ganz normaler Kugelslayer ist, dann können wir den auch dementsprechend stylen. Das heißt, wir klicken jetzt hier auf Categorize Renderer, sagen, okay, der soll die Werte aus der Spalte Klasse nehmen. Was haben wir da? 1, 1 steht für Vegetation. Und der Wert 2 für das Gegenteil. Dann wählen wir dementsprechend auch noch eine Farbe aus für den Punkt, also grün und nehmen wir grün und nicht grün. Okay. Und wir sehen hier, demzufolge haben sich jetzt auch unsere Punkte hier eingefärbt. Ich kann in dieser Profildarstellung kann ich auch sagen, dass er zum Rendern dieser Profile nicht diese Farbe nehmen soll, die hier eingestellt wurde, sondern dass er da eben auch die Farben, genau die gleichen Farben nehmen soll, die für die Symbole hier in der Kartendarstellung genutzt werden. Und dann sehen wir halt die Unterschiede zwischen den Vegetations- und den Nicht-Vegetationsspektren. Gut. Ja, und wie nutze ich das jetzt, um so ein M-Map? Also ich habe jetzt hier eine Spektraldatenbank mit vielen M-Map-Profilen. Das ist ein QGIS-Vektor, der im Hintergrund. Und wie kann ich das nutzen, um jetzt dieses M-Map-Bild, diese M-Map-Szene zu klassifizieren? Das geht über den Classification-Workflow, den der Andreas programmiert hat. Da klicke ich an, dass meine Trainingsdaten aus einer Labeled Library kommen, also aus einer Spektralbibliothek, wo es eine Spalte gibt, die als Label genutzt werden kann. Nehmen wir die. Und wir sehen jetzt hier, das sind unsere Klassen, also wir haben 17 Pixel Vegetation, 20 Pixel Nicht-Vegetation, lassen einfach mal alles so, wie es voreingestellt ist und nutzen den Random Forest Classifier, um jetzt hier eine Klassifikation zu erzeugen. So. Ach, vergessen. Was habe ich vergessen? Ich muss noch das Raster eingeben, was wir klassifizieren wollen. Das ist natürlich unsere M-Map-Szene. Okay. Und dann verschiedene Schritte, der Klassifikator wird trainiert und jetzt wird die Klassifikation rausgeschrieben. Und ja, jetzt sind wir fertig. Sehe da, hier ist ein neues Bild hinzugekommen. Das können wir uns jetzt hier noch darstellen lassen. Okay. Und so sehen wir jetzt eine klassifizierte M-Map-Szene, wo die grünen Pixel hier Vegetation darstellen und die anderen sollen nicht Vegetation sein. Das hat jetzt natürlich, wenn wir das jetzt im Detail uns angucken, werden wir einen Haufen Fehler finden. Wir haben uns ja auch nicht viel Zeit genommen dafür, aber ich denke, das grundlegende Prinzip, das wurde jetzt aufgezeigt, wie wir Spektralbibliotheken nutzen können, um Fernerkundungsbilder, Rasterbilder zu klassifizieren. Ja, was könnte ich dann noch machen, wenn ich zum Beispiel Spektren aus anderen Datenquellen laden möchte, die jetzt nicht aus Rasterbildern stammen, dann kann ich das über dieses Import-Menü machen und zum Beispiel mir Spektren laden, die mit diesem Feldspektrometer aufgenommen wurden, was wir vorhin gesehen haben auf dem Rücken von Marcel. Genau, hier sind ein paar Feldspektren, die letztes Jahr in Greifswald aufgenommen wurden und ja, nach dem Import kriegt man halt hier diese Tabelle und noch ein paar zusätzliche Informationen, zum Beispiel Aufnahmezeit und also Details, die in der hyperspektralen Fernerkundung durchaus von Relevanz sind. Genau. Und wenn ich die jetzt habe, dann kann ich mir da einzelne selektieren, die mich interessieren und ähnlich wie man das aus QGIS kennt mit Vektorgeometrien eines Vektorlayers, kann ich die dann auch nehmen, kopieren und in einen zweiten Vektorlayer, in unserem Fall in eine zweite Spectral Library wieder einfügen. Das mache ich jetzt hier über diesen Paste-Button. Gut, hier sind unsere kopierten Spektralprofile. Und wenn ich möchte natürlich, dass die anderen Attribute mit übernommen werden, muss ich halt dementsprechend vorher erst noch diese Felder in dieser Tabelle erzeugt haben. Ja, und wenn ich das dann, wenn ich mir dann meine eigene Spektralbibliothek zusammengestellt habe mit den Spektren meiner Wahl, dann kann ich die auch also exportieren in andere Formate, wie zum Beispiel ins NV-Spec-Library-Format und was da eben eine Rolle spielt. Standardmäßig speichern wir das als Geopackage ab. Ist ja naheliegend. Im Hintergrund nutzen wir auch ein cooles Vektorlayer-Objekt, nehmen wir halt, und das ist Geopackage und ja. Technisch Interessierte stellen sich jetzt sicherlich die Frage, aber wie kommt denn diese Information, zu welcher Wellenlänge ein einzelnes Rasterband gehört, wie kommt die eigentlich dahin? Woher weiß die Mapbox das? Ja, und das ist, für uns ist das wirklich ein kleines Problem, denn da gibt es keinen definierten Standard. Ja, und das kriege ich auch leider nicht über die GEDA raus. Da gibt es keine einheitliche Schnittstelle, wie das ausgelesen wird. Und ja, wir sind auch nicht die Ersten, die das erkannt haben. Wie man an diesem Datum hier sieht, ist das Problem schon ja, anderen aufgefallen. Und wie haben wir das gelöst? Wir nutzen einfach das GEDA-Metadatenformat, was genutzt wird, um halt zu existierenden Rasterbildern halt zusätzliche Metadaten abzulegen. Das wird, so eine Datei wird auch automatisch erzeugt, wenn man in QGIS ein Rasterbild öffnet. Und da fügen wir einfach diese Metadateninformationen ein, so ähnlich wie es in einem anderen Metadatenformat Standard aus einer proprietären Software gemacht wird. Ja, Ausblick. Was haben wir sonst noch vor? So einiges, natürlich allgemein für die Mapbox, aber insbesondere eben für dieses Spec Library Modul, für das ich zuständig bin. Da soll es zum einen dahingehend erweitert werden, dass es mehrere pro Zeile, pro Feature in diesem Vektorlayer dann mehrere Spektralprofile nebeneinander quasi erfasst werden können, um dann halt zum Beispiel ein Feldspektrum und das dazugehörige Satelliten, zeitgleich aufgenommene vom Satelliten stammende Spektrum mit nebeneinander vorrätig zu halten. Dann soll die Visualisierung wesentlich ja, vereinfacht, aber eben doch komplexer werden, mehr Möglichkeiten zulassen und zum Beispiel, dass halt ja, Labels halt generisch erzeugt werden können. Das, was man aus QGIS eigentlich schon kennt, da kann man ja an vielen Stellen diese QGIS-Expressions nutzen, um dann Texte zu generieren. Und dann unter dem Stichwort Spatial Processing soll es eben noch die Möglichkeit geben, dass Spektralprofile genommen werden durch eine auf dem QGIS Processing Framework basierenden Modell dann eben weiterverarbeitet werden und dann on the fly dargestellt werden. Also hier zum Beispiel, das wären die Originalspektren, die wir in einer Spec Library abgespeichert haben. Und das wäre jetzt so ein ganz einfaches Prozessierungsmodell, wo einfach der Spektralwert halbiert wird. Und das sehen wir dann eben hier in grün dargestellt, ohne dass das jetzt irgendwo abgespeichert sein muss oder lokal irgendwie vorliegen muss. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns ruhig eine E-Mail oder ja, besuchen Sie einfach unsere Seiten und bin jetzt gespannt auf hoffentlich doch entstandene Fragen. Dankeschön.
Ja, Benjamin, vielen Dank für die Vorstellung der Nmapbox. Und ja, ich glaube, das ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Wir haben einige Fragen. Die erste Frage wäre, funktioniert diese Technik der Klassifikation über die selektiven Spektralprofile auch für multispektrale Datensätze?
Ja, also theoretisch schon. Das ist halt die Frage dann im konkreten Anwendungsfall, ob die Information in den multispektralen Daten dann über ausreicht, um das Klassifikationsergebnis halt mit hinreichender Genauigkeit zu erzielen. Aber ja, also ob das jetzt über 200 Kanäle sind oder vier oder halt ein Datensatz mit reduzierter Feature-Anzahl oder so, das ist halt, ja, also muss man dann sehen, ob es reicht. Aber es funktioniert technisch, da machen wir keinen Unterschied.
Okay. Nächste Frage. Können auch Flächen als Trainingsdaten genommen werden oder nur Punkte?
Als Trainingsdaten für diesen Classification Workflow können sie genutzt werden. Es ist, was die Spectral Library betrifft, ist es noch nicht so, dass die, also ja, doch, es geht, dass man auch Polygone angeben kann und dann werden für jedes Pixel unter den Polygonen werden dann die Spektralprofile herausgeholt. Aber wenn das halt ein sehr großer Datensatz ist und dahinter viele Pixel sich verbergen, dann kriegt man halt dementsprechend eine riesige Spektralbibliothek. Und das ist halt die Frage, ob man das dann noch möchte.
Ist der Workflow auch mit einem Orthophotomosaik RGBI realisierbar?
Ja, eigentlich schon, ja, musst du mal gucken. Konkret, ob das, also wie bei dieser Klassifikationsfrage vorhin mit der Anzahl der Bänder, die man zur Verfügung hat, muss man schauen, ob halt die sich im spektralen Datenraum verbergende Information ausreicht, um halt das eigene Klassifikationsproblem zu entscheiden. Ja.
Genau. Noch eine Frage, die petrographische Kartierung wäre damit auch möglich?
Ich weiß jetzt nicht genau, was ich mit der petrographischen Kartierung verstehen muss, aber ja, muss man gucken, ja, warum nicht? Also wenn die Spektralprofile da ausreichend sind, die Informationen zu besitzen, die für diese Kartierung verlangt wird, dann ja, könnte das durchaus möglich sein, denke ich.
Und noch eine letzte Frage. Ändert sich das Farbspektrum auch in Abhängigkeit vom Winkel des einfallenden Lichtes?
Aber also selbstverständlich, natürlich. Also das ist nicht so einfach, wie ich es da dargestellt habe. Wenn man da weiter ins Detail geht, wird man da viele Unterschiede finden. Das Reflexionsspektrum von Oberflächen verändert sich mit dem Einfallswinkel des Sonnenlichtes, nicht nur mit seiner Intensität und aber auch eben mit dem Winkel, aus dem der Sensor das beobachtet hat. Da gab es so ein Bild von dieser Specchio-Datenbank, die da mit einem Goniometer gemessen haben und eben genau diese Unterschiede versuchen zu beschreiben.
Alles klar. Vielen Dank, Benjamin. Damit wären wir auch am Ende und wir sehen uns gleich um 12 Uhr wieder zum nächsten Vortrag. Vielen
Dankeschön. Dank.